Im Studio Eva Ellermann und mein Gast im Interview der Woche ist Roland Jahn, langjähriger Bundesbeauftragter für die Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen, der gerade aus dem Amt geschieden ist. Guten Tag, Herr Jahn.
Schönen guten Tag.
Herr Jahn, 10 Jahre lang waren Sie jetzt Chef der Institution mit dem langen Namen, die in Ihrer Anfangszeit auch Gauck-Behörde genannt wurde. Jetzt ist diese Einrichtung selbst Geschichte und Ihr bisheriges Amt damit auch. Die Stasi-Unterlagenbehörde wird ins Bundesarchiv überführt und an ihre Stelle sozusagen tritt eine neu gewählte Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke. Also es wird keine eigene Behörde mehr geben, aber eine neue Beauftragte. Ist das nach über 30 Jahren der richtige Weg in die Zukunft?
Ich denke schon. Aus einer Institution werden zwei Institutionen, um auch die Aufgaben entsprechend erfüllen zu können. Einmal geht es ja um die Nutzung der Stasi-Unterlagen auch in den nächsten Generationen. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass wir hier zukunftsfähige Strukturen geschaffen haben, dass die Stasi-Unterlagen Teil des Gedächtnisses der Nation werden. Das heißt, gerade die Herausforderungen der Zukunft können so gemeistert werden. Die Digitalisierung zum Beispiel, da ist es gut, Kompetenz, Technik und Ressourcen zu bündeln. Und das andere ist natürlich auch, dass der Horizont erweitert wird, über die Stasi hinaus, die DDR-Geschichte, die gesamtdeutsche Geschichte insgesamt betrachtet werden kann. Und das ist für die Nutzerinnen und Nutzer von großem Vorteil. Und das zweite ist, dass mit der Schaffung des Amtes einer Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur auch hier ja das Spektrum erweitert wird. Es geht ja nicht nur um Stasi-Opfer oder die Stasi-Akten alleine, sondern es geht auch um gerade Menschen, die ja in der SED-Diktatur Repression erfahren haben, wo es auch Langzeitwirkungen gibt, wie Haftfolgeschäden, aber auch halt Nachwirkungen dann, wenn Menschen ja gar nichts mit der Stasi zu tun hatten, wenn sie einfach aus der Schule geworfen wurden, wenn sie nicht zu Ende studieren konnten. Das sind ja alles Fragestellungen, die oft bis in die nächsten Generationen hineinwirken. Und deswegen ist es gut, hier eine Beauftragte für die Opfer zu haben, die die SED-Diktatur insgesamt betrachtet.
Bleiben die Unterlagen denn einfach und unkompliziert zugänglich für jeden, der einsehen möchte?
Das war wichtig bei dieser Reform, dass wir das Stasi-Unterlagengesetz, was sich ja fast 30 Jahre lang bewährt hat, weiter als Grundlage für die Herausgabe der Stasi-Akten haben. Das heißt klar und deutlich, die Akten bleiben offen und können weiter genutzt werden, sowohl für die Betroffenen, für diejenigen, über die die Stasi Informationen gesammelt hat. Auch die Angehörigen von Verstorbenen können eine persönliche Akteneinsicht vornehmen. Dann können natürlich auch die öffentlichen Stellen diese Akten weiter nutzen, gerade wenn es darum geht, dass hier auch Überprüfungen durchgeführt werden durch öffentliche Stellen, durch Parlamente und so weiter auf Stasi-Tätigkeit. Und was auch ganz wichtig ist, natürlich Forschung und Medien sollen diese Akten weiter nutzen können, weil dadurch auch die Aufklärung der Herrschaftsmechanismen in der DDR geleistet werden kann. Wir wollen ja hier damit auch den nächsten Generationen etwas mit an die Hand geben, damit sie mit dem Blick in die Vergangenheit die Sinne schärfen können für die Gegenwart.
Jetzt gibt es ja über 111 Kilometer Stasi-Akten, dazu zigtausende Säcke immer noch mit Papierschnipseln von Unterlagen, die Stasi-Mitarbeiter in den letzten Tagen der DDR noch zu vernichten versucht haben. Glauben Sie denn, dass das Bundesarchiv oder das überhaupt jemals dass jemand schaffen wird, das alles zu archivieren und zu erhalten?
Ja, erstmal haben wir ja schon einiges geleistet in den letzten Jahren. Es ist eine gute Grundlage da. Und in dem Sinne wird natürlich dann hier auch weitergearbeitet. Es sind ja die gleichen Kollegen, die Arbeit weitermachen. Es ist ja nur eine Eingliederung in die Strukturen des Bundesarchivs und ja, dann auch ein Austausch von Kompetenzen. Und so werden sozusagen die Erfahrungen, die das Bundesarchiv hat in vielen Fragen der Bestandserhaltung, der Recherchemöglichkeiten, der Nutzungsmöglichkeiten. Da werden wir sozusagen uns austauschen und dann die Mitarbeiter, die bisher mit den Stasi-Akten gearbeitet haben, werden natürlich auch die Erschließung fortsetzen. Es geht ja darum, dass das Archiv auch zugänglicher gemacht wird. Und was ganz besonders wichtig ist, dass auch die quellenkundliche Forschung intensiviert wird, dass wir ja auch nochmal besser dieses Archiv verstehen, weil es ist ja ein besonderes Archiv. Es ist eine Hinterlassenschaft einer Geheimpolizei und entsprechend muss dieses Archiv auch besonders behandelt werden.
Das Bundesarchiv sitzt ja in Koblenz. Sie scheinen aber großes Vertrauen auch zu haben ins Bundesarchiv. Waren Sie schon mal in Koblenz?
Ja, klar war ich in Koblenz. Das war eines meiner ersten Dienstreisen, die ich gemacht habe. Und ich konnte mich auch überzeugen davon, was für eine gute Arbeit dort geleistet wird. Und auch gerade jetzt die Zusammenarbeit in dieser Transformation hat nochmal gezeigt, dass wir hier gemeinsam an einem Strang ziehen und auch ganz persönlich die Verbindung zum Präsidenten des Bundesarchivs, der sozusagen dann die Gesamtverantwortung hat. Das ist etwas, wo eine gute Basis da ist. Aber ich will es nochmal deutlich sagen, die 1300 Kollegen, die jetzt aktiv sind, die werden weiter tätig sein für das Stasi-Unterlagenarchiv. Gerade die Fachabteilungen werden den gesetzlichen Auftrag erfüllen, nämlich die Archivierung der Unterlagen, die weitere Erschließung, aber auch die Bereitstellung für die Nutzerinnen und Nutzer und auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Vermittlung des besonderen Charakters und des Symbolwertes des Stasi-Unterlagenarchivs ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Gerade weil dieses Archiv halt eine Errungenschaft der friedlichen Revolution ist. Es ist nicht irgendwo ein Behördenarchiv, sondern es ist sozusagen eine Trophäe der Revolution, die der Gesellschaft zugänglich gemacht worden ist. Und das gilt es natürlich immer wieder herauszustellen. Und der letzte Punkt, auch die Abteilung Regionales wird es weitergeben. Das heißt, die Außenstellen werden weiter existieren. In den ostdeutschen Ländern wird es weiter die Archivstandorte geben und Orte geben, an denen Informationen, Beratung und Akteneinsicht stattfinden kann.
Jetzt waren Sie ja auch nicht nur irgendein Behördenleiter irgendeines Behördenarchivs, sondern die Stasi hat ja eigentlich auch Ihr persönliches Leben geprägt. Als junger Mann sind Sie als Oppositioneller in der DDR überwacht und auch inhaftiert worden, dann zwangsausgebürgert in den Westen, wo Sie dann auch weiter überwacht wurden. Sie haben als Journalist vor und nach der Wende die Bürgerbewegung in der DDR weiter begleitet und waren eben zuletzt 10 Jahre lang oberster Hüter dieser Stasi-Akten. Fühlen Sie sich jetzt nicht irgendwie befreit?
Nein, es ist ja schon für mich eine langjährige Tätigkeit, indem ich mithelfe, aufzuklären über geschehenes Unrecht in der DDR. Das fing ja eigentlich schon als Jugendlicher an. Als ich in Jena war, war es mir immer wichtig, schon, wenn etwas Ungerechtes geschehen ist, andere darauf aufmerksam zu machen. Und das war auch der Grund, weswegen ich inhaftiert wurde. Ich habe Informationen über Repressionen, zum Beispiel über den Tod eines Freundes in der Stasi-Haft in den Westen gegeben. Ich habe für freie Information gesorgt, die dann ja wieder über die Rundfunksender und auch über das Fernsehen in die DDR hineingestrahlt worden sind.
Aber Sie waren ja auch junger Familienvater damals. Hatten Sie keine Angst?
Ja klar, war da auch Angst dabei. Aber mir war es wichtig, dass wir wenigstens ein Stück Freiheit nehmen und unsere Meinung sagen und auch für freie Information sorgen. Und in diesem Sinne habe ich diese Arbeit der Aufklärung über geschehenes Unrecht damals als Jugendlicher angefangen. Es ging dann weiter als Journalist in West-Berlin, über 25 Jahre für das erste deutsche Fernsehen gearbeitet, für die Sendung Kontraste, auch diese Themen behandelt, gerade als die Mauer noch stand, aber auch dann die Themen der Aufarbeitung des geschehenen Unrechts über mehrere Jahre als Redakteur dann beim Fernsehen und habe dann halt seit 2011 als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen gewisserweise auch wieder diese Aufklärungsarbeit fortgesetzt. Und sowas endet nie. Natürlich werde ich jetzt auch weiter auch Zeitzeuge sein, werde weiter auch meine Erfahrung aus dieser Zeit berichten und alleine schon auch in der Familie. Meine Enkel fragen mich, Opa, warum warst du im Gefängnis? Und da ist es nicht so einfach, ihnen das zu erklären. Und das ist die Herausforderung, der Dialog der Generation, wo wir aufgefordert sind, ihn alle zu führen.
Was geht Ihnen eigentlich durch den Kopf, wenn Sie jetzt die Bilder aus Belarus sehen, wie der gekidnappte und inhaftierte Blogger Protasevich von Diktator Lukaschenko so vorgeführt wird? Was macht das mit Ihnen?
Also erstmal bin ich erschrocken, was da geschieht. Mitten in Europa werden Menschen entführt. Aber auf der anderen Seite, die Methoden sind nicht neu. In den Stasi-Akten finden wir dokumentiert, dass schon die Stasi in den 50er Jahren Menschenraub betrieben hat, so wie Lukaschenko heute Menschenraub betreibt. Ja, junge Journalisten sind auch damals entführt worden, zum Beispiel aus West-Berlin, der Journalist Karl Wilhelm Fricke, damals 25 Jahre. Er hatte für verschiedene Rundfunksender gearbeitet, später dann auch für den Deutschlandfunk, und er wurde entführt und saß dann mehrere Jahre in der DDR im Gefängnis, bis er dann endlich freikam und in den Westen übersiedelte, um dann beim Deutschlandfunk zu arbeiten. Aber dieser Fall zeigt, wie die Methoden einer Geheimpolizei sind, um eine Diktatur zu stützen. Und die DDR hatte das ja zum Programm. Wir haben eine Studie herausgegeben, die sich mit Menschenraub insgesamt beschäftigt hat. Und da ist auch Fricke kein Einzelfall. Also ich glaube, dass wir hier auch mit den Stasi-Akten oder durch die Stasi-Akten lernen können, wie Diktaturen heutzutage agieren. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Menschen in Belarusland nicht alleine lassen, dass wir durch Öffentlichkeit dafür sorgen, dass das publik wird und dass wir auch die Menschen in Belarusland unterstützen, dass sie selber für freie Informationen sorgen können. Und gerade die Journalisten, die Blogger, die Informanten, die auch unter großer Gefahr Informationen ins Ausland geben, sind natürlich auch in Gefahr. Und da ist es wichtig, Sorge zu tragen, dass hier nicht mitten in Europa eine Diktatur die Menschenrechte unterdrückt.
Und trotz dieser Einblicke und Einsichten in die Stasi-Mechanismen und Möglichkeiten haben Sie bei Ihrem Amtsantritt als Beauftragter ein Klima der Versöhnung schaffen wollen. Ist Ihnen das gelungen?
Ja, es ist ja wichtig. Warum arbeiten wir auf? Wir wollen ja, dass wir alle gemeinsam friedfertig in einer Gesellschaft leben können, in einem Miteinander. Und da gilt es natürlich, erstmal aufzuklären über das geschehene Unrecht. Ein Klima der Versöhnung heißt ja nicht, dass wir einfach alles vergessen, sondern das Gegenteil, dass wir uns auseinandersetzen mit denen, was geschehen ist. Und denen, die verantwortlich waren für Unrecht, auch die Chance geben, zu reflektieren, ihnen die Chance geben, zu erkennen, dass das, was sie gemacht haben, gegen die Normen unserer Gesellschaft verstößt, dass die Grundrechte gewährt werden sollen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und dieser Maßstab der Menschenrechte ist auch ein Maßstab für die Aufarbeitung. Und da gibt es natürlich dann schon auch Auseinandersetzungen. Da gibt es dann die Chance, aber auch in dieser Auseinandersetzung zu lernen und auch um Vergebung zu bitten. Den Zeitpunkt der Vergebung bestimmen die Opfer. Aber wichtig ist, dass halt über Ursachen und Folgen des geschehenen Unrechts aufgeklärt wird und dass dann die Möglichkeit besteht, im Austausch auch zu einer Versöhnung zu kommen. Das Jetzt. Ist nur bedingt gelungen, weil den ersten Teil der Aufklärung, der ist doch im großen Maße geschehen. Aber die Bereitschaft, sich zu bekennen, zur Verantwortung des geschehenen Unrechts, die ist doch sehr minimal.
Kommen denn jetzt 30 Jahre nach Öffnung der Stasi-Unterlagen überhaupt noch viele Menschen? Wer kommt da noch und will in seine Akten schauen?
Ja, wir stellen fest, dass natürlich auch die Zahl der Anträge zur persönlichen Akteneinsicht weniger wird. Das ist schon aus biologischen Gründen. Und man guckt ja nicht jede Woche wieder in seine Akte, sondern die Menschen kommen ein-, zweimal oder auch dreimal mit Wiederholungsanträgen, um in ihre Akten zu schauen. Es sind immer noch in jedem Monat 3.000 Menschen, die zur persönlichen Akteneinsicht Anträge stellen. Aber was wir feststellen, ist, bei den Erstanträgen steigt die Prozentzahl der Angehörigen von Verstorbenen. Das heißt, Kinder, Enkelkinder wollen wissen, wie hat die Stasi in das Leben ihrer Familie eingegriffen? Warum saß Opa im Gefängnis? Oder auch andersherum. Ja, es wollen Kinder wissen oder Enkelkinder, warum waren die Großeltern bei der Stasi? Warum haben sie sich eingelassen, für so ein Unrechtsregime zu arbeiten, wo sie doch eigentlich liebe Großeltern waren? Und hier können die Stasi-Akten natürlich auch helfen. Und hier kann auch der Dialog zwischen den Generationen befördert werden. Und das ist etwas, was mir auch zeigt, wie wichtig es ist, dass die Stasi-Akten weiter zur Verfügung stehen. Und nicht zu vergessen, die Forschung, die Medien, die diese Stasi-Akten nutzen, um die Herrschaftsmechanismen dieser DDR aufzuklären. Das ist etwas, wo auch immer wieder neue, junge Forscher mit neuen Fragestellungen in dieses Archiv schauen und dann interessante Publikationen Informationen in die Gesellschaft bringen, Romane, Artikel, Dokumentationen, aber auch Spielfilme immer wieder entstehen, wo wir gerade auch die Gelegenheit haben, den nächsten Generationen empathisch zu vermitteln, wie das Leben im geteilten Deutschland war.
Das SWR-Interview der Woche mit Roland Jahn, dritter und letzter Bundesbeauftragter für die Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen. Herr Jahn, der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz, der hat viel Kritik einstecken müssen, als er gesagt hat, viele Ostdeutsche seien diktatursozialisiert und für die Demokratie verloren. Wie sehen Sie das?
Ja, er hat eigentlich nur das getan, was ein Politiker tun sollte, nämlich die Fakten aus wissenschaftlichen Studien benannt und hat das als Problem geschildert. Deswegen ist es gut, dass eine Diskussion entstanden ist, um auch nochmal uns klarzumachen, dass es viele Gründe geben kann, weswegen Menschen ein bestimmtes Verhalten zeigen und auch bestimmte Positionen einnehmen. Und das ist wichtig, dass diese Diskussion geführt werden, auch mit dem Blick in die langen Linien von Geschichte.
Aber bei der Sachsen-Anhalt-Wahl waren es vor allen Dingen junge Menschen, die die AfD gewählt haben. Was läuft denn da schief? Denn die sind ja eigentlich nicht mehr diktatursozialisiert.
Ja, das ist ja ein Trugschluss. Geschichte hat lange Linien und das geht ja über die Generationen in den Familien. Und jeder kennt es doch von zu Hause. Er bekommt ja was mit von seinen Eltern. Am Abendbrotstisch werden die Themen des Tages oder auch politische Grundsatzfragen auch diskutiert. Und wie die Eltern oder die Großeltern denken und fühlen, das überträgt sich auch auf die nächsten Generationen. Und umso wichtiger ist es ja, dass wir mit politischer Bildung, mit dem, was an Angeboten da ist, auch aufmerksam machen, dass wir den jungen Leuten die Möglichkeit bieten, gute Fragen zu stellen an ihre Eltern und Großeltern, dass wir einen Dialog befördern und aber auch immer wieder auch auf Fakten hinweisen. Man erinnert sich gerne an die guten Zeiten. Wissen Sie, mein Opa, wenn der vom Krieg erzählt hat, da hat er nicht über die Gräueltaten der Wehrmacht erzählt, sondern da hat er von den schönen Erlebnissen erzählt, die er in Frankreich hatte. Und in dem Sinne, denke ich, ist es immer wieder wichtig, hier Geschichte so zu betrachten, dass man natürlich die Zeitzeugen hört, aber auch nochmal die klaren Fakten benennt, und dazu helfen auch die Stasi-Akten. Und so können wir einen Dialog führen in einer Gesellschaft, die die langen Linien der Geschichte einbezieht in der Bewertung auch von Sichtweisen aktuell.
Aber offenbar wollen viele junge Leute das einfach gar nicht mehr hören. Sind die verloren oder wie erreichen wir die noch? Politische Bildung läuft ja schon seit Jahrzehnten. Wo würden Sie denn ansetzen?
Das ist eine ständige Herausforderung. Natürlich kann es immer mehr geben. Wir haben ja schon viel gemacht. Aber das Entscheidende ist doch immer in der Vermittlung von Geschichte, macht man das in einer Art und Weise, dass die jungen Leute von sich aus dafür Interesse zeigen. Es hilft doch kein pädagogischer Zeigefinger. Es hilft doch nicht, wenn man sie vollstopft mit Informationen einfach so, sondern wir sind herausgefordert, ihnen Angebote zu machen, wo sie sehen, die Beschäftigung mit Geschichte ist eine Chance, damit sie sich fitter machen für ihr Leben, für ihre Gegenwart. Und in dem Sinne gilt es, Angebote zu machen, wo die jungen Leute erkennen, das hat was mit ihrem Leben zu tun. Sie können mit ihren Sorgen und Nöten sich ins Verhältnis setzen. Und da geht es ja um Fragen von Grundrechten, ja, Versammlungsfreiheit. Das haben wir in der aktuellen Diskussion im Umgang mit der Corona-Pandemie. Wie weit dürfen Freiheitsrechte eingeschränkt werden? Das sind doch wichtige Fragestellungen. Oder auch Pressefreiheit. Das sind doch immer wieder Themen, wo man auch Bezüge zur Geschichte setzen kann, aber auch zur Gegenwart. Oder ganz einfache menschliche Fragestellungen. Das Thema, wie gehen Menschen miteinander um? Viel Respekt zeigt man anderen gegenüber, auch in Diskussionen. Und vor allen Dingen auch Fragen von Zusammenhalt, von Verrat. Das sind ja alles Themen, die man in den Stasi-Akten sehen. Und am Ende geht es immer darum, ja, wie ist eine Gesellschaft beschaffen? Was sind die Werte einer Gesellschaft und wie achtet man schon die im Grundgesetz festgelegten Artikel, angefangen bei der Würde des Menschen, die unantastbar sein sollte.
Aber macht es Sie nicht wütend, wenn dann Bewegungen wie Pegida oder auch die Querdenker oder auch die AfD versucht, die Bürgerbewegung in der DDR für sich zu vereinnahmen, wenn die dann rufen, wir sind das Volk?
Ja, erstmal, das Volk sind alle und jeder darf rufen, wir sind das Volk. Das ist, denke ich, eine Selbstverständlichkeit, dass jemand sich dazugehörig benennt. Das Zweite ist, es ist ja wichtig, dass wir die Freiheiten, die in der DDR nicht da waren, jetzt haben. Alle dürfen demonstrieren, alle dürfen ihre Meinung sagen, alle dürfen sich artikulieren und deswegen ist wichtig, dass sie es tun und wir sollten uns darüber freuen. Wo man natürlich klar und deutlich auch aufzeigen muss, dass bestimmte Meinungen nicht so hingenommen werden können. Das ist dann, wenn eine Gleichsetzung erfolgt, wenn behauptet wird, dass wir jetzt eine Corona-Diktatur hätten und das wäre ja genauso wie in der DDR. Da muss man schon gerade auch mit dem Blick auf die Stasi-Akten klar und deutlich sagen, dass es prinzipielle Unterschiede gibt zwischen dem, was jetzt ist und dem, was in der DDR an Diktatur war. Und es ist eine Verhöhnung der Opfer dieser Diktatur, der SED-Diktatur, wenn man hier gleichsetzt.
Und ist das die Aufgabe der neuen Beauftragten für die Opfer der SED-Diktatur, da auch laut zu werden und Position zu beziehen?
Die Beauftragte für die Opfer der SED-Diktatur hat natürlich in erster Linie die Aufgabe, für die Opfer da zu sein, für die Menschen da sein, die Repression erfahren haben, die bis heute teilweise nicht auf die Füße gekommen sind, die immer noch auch Hilfe brauchen. Und da soll sie hier auch die Anliegen der Opfer in der Politik vermitteln, damit das auch konkret wird in den Hilfen. Und da ist noch einiges zu tun. Es gibt immer noch Haftfolgeschäden, die noch nicht anerkannt werden. Da müssen Verfahren entwickelt werden, die diese Anerkennung erleichtern. Das Gutachtersystem muss verbessert werden. Es gibt keine ausreichende medizinische Betreuung. Gerade auch die Auswirkungen auf die nächste Generation durch Repression, das ist auch wichtig, dass das mit beachtet wird. Jemand, der als Dreijähriger dabei war, als die Eltern verhaftet worden sind, der hat ja auch Auswirkungen auf sich selbst. Da sind ja Traumata, die bis heute nachwirken. Oder denken wir noch auf die Frage der Hilfen von Menschen, die im Westen Deutschlands leben. Wir haben Landesbeauftragte für die SED-Diktatur in den östlichen Bundesländern. Aber 4 Millionen Menschen sind aus der DDR in den Westen abgewandert, schon zu Mauerzeiten. Einige Millionen auch noch danach. Das heißt, im Westen leben ganz viele, die auch gezeichnet sind von der Repression in der DDR. Und die gilt es ja auch mit zu versorgen, ihnen zu helfen. Ich weiß, dass in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen immer wieder auch Menschen uns angesprochen haben, die in der DDR in Haft saßen und jetzt Hilfe brauchen. Da haben sich richtig auch kleine Gruppen gebildet, zum Beispiel eine Gruppe von ehemaligen Hoheneckerinnen, die in diesem berüchtigten DDR-Gefängnis saßen, Frauen, die auch nochmal eine besondere Sicht auf die Erfahrung haben. Also hier ist viel zu tun und es ist gut, dass dieses Zeichen gesetzt worden ist für die Opfer der SED-Diktatur, dass sich dieser Staat, dieses Land um diese Menschen kümmert.
Im Interview der Woche ist Roland Jahn. Er hat 10 Jahre lang die Stasi-Unterlagenbehörde geleitet, bevor die jetzt ins Bundesarchiv überführt wurde. Herr Jahn, trotz dieser Beziehungen zu Westdeutschland, von denen Sie gerade gesprochen haben, denken viele Westdeutsche, die Aufarbeitung von Stasi und SED-Diktatur, das geht mich eigentlich nichts an. Was sagen Sie denen?
Ja, die Frage, ob es jemandem angeht, die muss jeder für sich selber beantworten. Und das ist ja unsere Aufgabe, dass wir Angebote machen, wo erkannt wird, diese Betrachtung der Geschichte ist eine Chance für einen selbst, für das eigene Leben. Und es geht halt einerseits um das, was konkret in der DDR geschehen ist. Aber Deutschland war ein geteiltes Deutschland. Es ist gesamtdeutsche Geschichte. Die Stasi hat auch im Westen gearbeitet. Die Stasi hat auch in den Westen hineingewirkt. Auch dort gab es Mitarbeiter für die Stasi. Dort gab es Leute, die ausspioniert wurden durch die Stasi. Auch dort wurden Zersetzungsmaßnahmen durch die Stasi eingeführt, um Menschen kaputt zu spielen. Und auch das heißt, dass wir uns damit beschäftigen. Aber es geht noch um mehr, gerade auch junge Leute, die nach dem Ende der deutschen Teilung aufgewachsen sind. Die können mithilfe der Stasi-Akten natürlich auch nochmal ihr Bewusstsein schärfen für die Werte von Freiheit und Menschenrechten. Und so gibt es viele, viele Fragestellungen. Ja, wie verhalte ich mich in welchen Situationen? Passe ich mich an oder leiste ich Widerspruch? Das sind ja Erfahrungen aus der Diktatur, die auch einen in der Demokratie helfen. eingreifen können? Ja, oder wie gehen Menschen ganz konkret miteinander um? Was ist, wenn ich verraten werde von einem Freund, auch in einem ganz persönlichen Bereich? Auch da können Stasi-Akten helfen. Und da würde ich mir wünschen, dass auch in Zukunft die Stasi-Akten auch in der Wissenschaft noch mehr genutzt werden. Nicht nur von Historikern, sondern auch von Soziologen, von Psychologen bis hin zu Sprachwissenschaftlern, die viele Erkenntnisse aus den Stasi-Akten bekommen können, gerade auch für unsere Gesellschaft von Vorteil.
Das war das SWR-Interview der Woche mit Roland Jahn, dem dritten und letzten Beauftragten für die Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen. Herr Jahn, danke für den Besuch im Studio und danke auch für das Gespräch.
Ich danke für das Interesse.